Ich möchte ganz kurz etwas sagen über uns und über unseren Werdegang. Wir sind seit 26 Jahren im vollzeitlichen Dienst. Ich sage ganz bewusst wir, weil ohne meine Frau könnte ich diesen Dienst überhaupt gar nicht machen. Ich bin nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe einen sehr tiefen Umweg gemacht in den Okkultismus, in die Esoterik. Und ich habe Gott erlebt, dass er eingreift in ein Leben, frei macht und völlig verändert. Und ich habe ihn erlebt als ein Gott, der spricht. Und darum ist das Thema der Prophetie von Anfang an für mich ein wesentliches und wichtiges Thema. Dass wir einem Gott dienen, der heute wirkt, der heute in unsere Leben hineinsprechen möchte. Und in diesen 26 Jahren habe ich sehr viel gesehen, sehr viel Schönes, Gutes, Erbauendes, sehr vieles, naja. Und ich merke immer wieder etwas von dieser Herausforderung, auch als Gemeindeleiter, eine Offenheit zu kreieren für Prophetie mit allen Gefahren, die entstehen können. Und ich glaube, dass der Herr so in den Jahren einiges platziert hat in unsere Leben hinein und etwas davon möchte ich gerne hier mit euch teilen in diesen Tagen. Bevor ich mit euch ins Wort Gottes hineingehe, lasst uns doch noch einmal beten und den Heiligen Geist einladen, dass er uns die Schrift öffnet. Herr, wir danken dir für diese Zeit, die wir miteinander haben dürfen. Wir danken dir für dein Wort, das du uns geschenkt hast, dass wir miteinander studieren dürfen. Ich bitte dich, Geist Gottes, dass du kommst und uns das Wort öffnest. Herr, dass du uns hilfst, unsere Herzen, unsere Ohren zu öffnen, dass wir empfangen können, was du für uns bereithältst. Und ich glaube, Herr, dass du schon heute Abend ein Wort bereithältst für jeden Einzelnen von uns, hineinsprechen möchtest, freisetzen möchtest und ermutigen möchtest. Dass wir mehr und mehr lernen, prophetische Menschen zu sein und prophetische Gemeinden zu leben. Und ich danke dir dafür. Amen. Und dieses Thema Prophetie in der Gemeinde weist uns schon mal auf eine ganz wichtige Sache hin, dass nämlich Prophetie und Gemeinde zusammengehören. Prophetie gehört in die Gemeinde. Gemeinde Jesu soll prophetische Gemeinde sein. Sie soll von ihrem Herrn hören und das, was sie hört, weitersagen. Auf verschiedenen Ebenen. Einiges davon werden wir uns anschauen in diesen Tagen. Ich muss aber schon gleich zu Beginn sagen, dieses Thema der Prophetie ist so riesengroß, ich kann in diesen drei Mal, wo wir zusammen sind, einfach ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Und ich musste mich entscheiden, gewisse Dinge auszulassen, gewisse andere zu betonen. Was ich euch aber ermutigen möchte, ist, dass ihr selber vielleicht angestoßen durch diese Tage ganz neu hineingeht ins Wort Gottes, ganz neu euch die Zeit nehmt, euch herausfordern zu lassen. Und ich habe euch zwei Unterlagen mitgebracht, die ihr draußen beziehen könnt zu je 10 Franken. Das sind Unterlagen einmal über prophetische Dienste der Gemeinde. Hier ist noch viel breiter erklärt, was wir ein bisschen anreißen werden in diesen Tagen. Und wenn man über Prophetie spricht, muss man über den Heiligen Geist sprechen, muss man über die Gaben des Geistes sprechen. Darum haben wir diese Unterlagen auch noch mitgenommen. Ihr dürft euch gerne bedienen, dürft das mitnehmen, wird euch helfen im Studium. Etwas, was Stefan schon angetönt hat, gehört natürlich auch hinein in dieses ganze Thema der Prophetie. Diese Freundschaft mit Jesus, dass wir ihn hören dürfen, dass er spricht. Das wären alles riesige Themen, wo wir allein eine Woche Seminar füllen könnten, nur über diese Themen zu sprechen. Wenn wir über Prophetie reden, dann reden wir über Glauben. Dann reden wir über Vertrauen. Der Glaube nämlich, dass Gott zu mir spricht und mir etwas gibt, das ich jemand anderem weitergeben kann, um ihn freizusetzen, um ihm zu dienen, um ihm zu helfen. Es ist dieser Glaube, dass Gott mich gebrauchen kann. Dass Gott mich als sein Werkzeug nutzen kann, weil wir Freunde sind. Aber Prophetie ist auch Herausforderung. Denn wenn wir etwas empfangen vom Herrn, ja, was machen wir dann damit? Haben wir dann eben auch den Mut und die Herausforderung anzunehmen und zu sagen, okay, das ist mein Eindruck, das ist mein Gedanke, ich gebe dir das jetzt mal weiter. All diese Leute, die gekommen sind heute Abend, einen Eindruck weitergeben, das ist immer eine Herausforderung. Ja, habe ich das jetzt vom Herrn gehört? Ist das jetzt meine Idee? Ja, und was passiert jetzt, wenn ich das sage? Und wenn dann das nicht ganz geht? Und so weiter. Und wir lernen immer besser und immer stärker in diesem Prozess mit dem Herrn vorwärts zu gehen, auch diese prophetischen Worte auszurichten. Es ist Glauben gefragt, es ist Herausforderung an unsere Leben. Aber ich glaube, dass wir verstehen müssen, dass wir trotz der Brisanz des prophetischen Dienstes, wurde ein bisschen angetönt, da geschehen manchmal Dinge, da denken wir, ist das jetzt wirklich so gesund? Ist das jetzt wirklich so gut? Ich meine, denk mal einen Moment an die Propheten in der Bibel. Der eine hat sich mal für eine längere Zeit nackt auf einen Tisch gelegt. Der andere ist im Kamelhaar-Outfit herumgerannt und hat wilden Honig und Heugümper gegessen. Der andere, der ist so ausgeflippt, als ihm ein paar Leute gesagt haben, du bist ein Glatzkopf, dass er einem Bären den Auftrag gegeben hat, die Jungs zu fressen. Ein anderer hat Feuer vom Himmel fallen lassen und hat die Römer, die Soldaten da grilliert. Das sind ein bisschen komische Typen, diese Propheten. Und manchmal denkt man, will ich mich wirklich damit einlassen? Ja, und wenn ich mich dann damit einlasse, muss ich dann ein Kamelhaar-Outfit anziehen oder muss ich dann? Das ist ein bisschen diese Brisanz. Und ich möchte ein bisschen etwas von dieser Brisanz auch wegnehmen. Prophetie ist etwas ganz Normales in der Gemeinde Jesu. Und es soll etwas Natürliches sein. Und übrigens, wo steht, dass wir die Stimme verändern müssen, wenn wir prophetisch reden? Und dann geht's, und jetzt wissen wir, jetzt sind wir im Prophetiemodus. Warum eigentlich? Wir können ganz normal sprechen. So wie Gott zu uns spricht. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mit ihm spreche und er mit mir spricht, er verstellt die Stimme nie. Er macht auch nie so komische Andeutungen. Er spricht einfach ganz normal, wie ein Freund zu einem Freund spricht. Und ich weiß, in dieser Brisanz der Prophetie entstehen in Gemeinden oft zwei Seiten. Die einen, die sagen, okay, lieber vorsichtig mit der ganzen Sache. Lieber langsam, lieber keine Prophetie, weder irgendein Exzess. Es ist mir so ein bisschen diese Angst, vielleicht weil man auch negative Dinge erlebt hat. Und dann gibt es eben die andere Seite und die können gar nicht genug Prophetie haben. Und die wollen immer mehr Prophetie und die kommen dann beim Gemeindeleiter an, Lukas, gell? Man sollte mehr Raum geben für prophetischen Dienst, das müsste mehr kommen und da müsste man und. Und dann ist immer diese Spannung. Ich möchte ein bisschen Balance aufzeigen aus dem Wort Gottes. Und wenn wir nach diesen drei Tagen mit einem Hunger im Herzen auseinandergehen, dass der Herr mehr sprechen kann und gelernt haben, dass Prophetie eine normale Sache in der Gemeinde Jesu ist, dann würde ich sagen, ist Mission accomplished. 1. Korinther 12, können wir diese Stelle aufschlagen miteinander? 1. Korinther 12, Paulus beantwortet ja im Korintherbrief Fragen der Gemeinde. Und hier in Kapitel 12 fängt er an, all diese Fragen, die sie haben über geistliche Gaben, auch über prophetischen Dienst zu beantworten. Und er sagt etwas ganz Wesentliches schon am Anfang. Ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch den Geist Gottes gegeben sind, eben diese Geistesgaben. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Hast du gesehen, was Paulus hier sagt? Er sagt nicht, dass ihr in dieser Sache vorsichtig seid. Er sagt, dass ihr genau Bescheid wisst. Er will, dass die Gemeinde weiß, um was es in diesen Dingen geht. Und wenn wir Bescheid wissen, dann werden wir relativ schnell merken, wenn Dinge aus dem Ruder laufen. Wenn wir mit einem ängstlichen Herzen an dieses Thema gehen, dann läuft es schon beim zweiten Satz aus dem Ruder, weil die Angst mein Herz eben dominiert. Aber wenn ich weiß, es geht darum, dass ich vom Wort Gottes her Bescheid weiß, dann kann ich mal einfach mein Herz öffnen und gut zuhören. Vers 2. Denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen und dazu hinreißen lassen, den Götzen zu dienen, Götzenbildnern, die nicht einmal reden können. Diese Götzen, von ihnen sagt Paulus, die haben keine Stimme, die sind stumm. Sie sind tot, sie haben keine Kraft zu reden, sie haben auch nichts zu sagen. Und trotzdem seid ihr da hingezogen worden. Da war etwas, das euch da hingezogen hat. werde später noch einmal auf diesen Gedanken zurückkommen, der ist sehr wichtig. Gehen wir mal schnell zu Vers 14, 1. Korinther 14, Vers 1. Nachdem er über die Liebe gesprochen hat, als diese Haltung, die uns auszeichnet, das soll euer Ziel sein, sagt er, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Das ist das Fundament. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Eifert darum, strebt danach, könnte man dieses Wort übersetzen, dass Gott euch Dinge gegeben hat und dass ihr die bekommt. Und wenn ich das sage, schau mal, was er hier sagt, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Daran denke ich zuerst. Eifert danach, strebt danach, bemüht euch danach. Und dann Vers 5 im selben Kapitel, 1. Korinther 14. Ich wünsche, ihr alle könntet in Sprachen reden, die von Gott eingegeben sind. Aber noch lieber wäre es mir, ihr hättet die Gabe, prophetisch zu reden. Warum? Weil wenn ihr alle in Zungen reden, das war ja eines der Probleme in Korinth, die haben da miteinander in Zungen gesprochen, niemand hat es ausgelegt, das versteht niemand. Aber das prophetische Wort, das prophetische Reden Gottes kommt in einer Klarheit von Gott her in eine Situation hinein. Und darum sagt Paulus, ist es wichtig und ich wünsche mir das, weil hier werden Dinge gelöst und freigesetzt, die so wichtig sind. Und wir können hier mal grundsätzlich festhalten aus diesen Versen, Gottes Volk soll ein prophetisches Volk sein. Das ist das Anliegen des Apostels. Das wünscht er sich. Ihr sollt Bescheid darüber wissen. Ihr sollt euch bemühen darum. Ihr sollt eifern danach. Ihr sollt prophetisch reden. Das wünsche ich mir. Und noch einmal, hier kommen dann ganz verschiedene Elemente dazu. Es ist das Wirken des Geistes. Es ist das Wirken der Gaben. Es ist das Hören auf die Stimme Gottes. Es ist das Leben mit dem Geist. Das sind alles Prozesse. Manchmal denken wir, wir gehen einfach zu irgendjemandem, der das in unseren Augen im Griff hat, der legt uns die Hände auf und dann läuft die Sache. Kannst du vergessen. Es ist ein Prozess. Und wir lernen in diesem Prozess. Und wenn ich einen Prozess des Lernens gehe, dann werde ich auch Fehler machen. Vor diesen Fehlern muss ich aber keine Angst haben, denn ich habe Brüder und Schwestern um mich herum, die mir helfen werden und die mir eine Richtung zeigen werden, die mich nicht fertig machen werden. Und ich kann lernen aus diesen Fehlern. Propheten, Leute, die prophetisch reden, fallen nicht fertig vom Himmel. Die gehen einen Weg. Ein Weg, wo sie aber irgendwann sagen, Herr, ich bin bereit, brauche mich. Was sind die wichtigen Punkte, die ich euch hier mal mitgeben möchte aus diesen Versen? Die Gemeinde Jesu ist der Ort, wo Gott sich offenbart. Weil Paulus nämlich sagt, Leute, früher seid ihr bei diesen stummen Götzen gewesen. Früher wart ihr da hingezogen worden, ihr wart da. Heute lebt ihr in Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn. Der lebt und er sitzt auf dem Thron und weil er lebt, redet er auch. Er ist kein stummer Götze, er ist kein stummer Gott. Er spricht. Ihr lebt in der Gemeinschaft mit einem Gott, der spricht. Und darum ist die Gemeinde immer der Ort, wo Gott sich offenbart. Immer der Ort, wo Gott sprechen soll, auf verschiedene Arten und Weisen. Sei es ein Gedanken. Und er sagt hier ganz klar, früher wurdet ihr weggerissen zu diesen Götzen. Das ist ein starkes Wort, das er hier braucht. Das ist eine Kraft dahinter. Ein Götze, wenn ich ihm Raum gebe, entwickelt Macht in meinem Leben. Der kann nicht einfach auf mich raufspringen und mich ansaugen. Aber wenn ich ihm Raum gebe, dann entwickelt er Kraft. Und was möchte ich damit andeuten? Es ist die Gefahr, auch gerade bei Pfingstlern, bei Charismatikern, bei Menschen, die vielleicht sehr, sehr offen sind für prophetische Dinge, dass wir religiöse Erfahrungen suchen, die unsere Leben aber eben nicht verändern. Und schau mal, eine religiöse Erfahrung, damit du einfach eine Erfahrung gemacht hast, ist nicht das, von dem die Bibel spricht. Die Bibel spricht davon, dass wir Erfahrungen machen sollen mit dem auferstandenen Herrn, die unsere Leben verändern und uns als Werkzeuge ausrüsten, um einer Welt zu dienen. Wenn ich einfach nur von einem Hype zum anderen renne, von einem Propheten zum anderen, von einem Heiler zum anderen, von einem Evangelisten zum anderen, dann mache ich viele religiöse Erfahrungen. Aber schau mal, ich kann mich gut ein Wochenende in ein Seminar hineinsetzen mit einer Koryphäe, die weltweit bekannt ist. Ich kann Ja und Amen rufen wie ein Weltmeister, das verändert mein Leben noch nicht. Verändert es noch nicht. Ich muss eingehen auf das, was ich höre und mein Herz öffnen. Und ein Hauptanliegen von Paulus im Zusammenhang mit dem prophetischen Dienst. Wir werden dann morgen Abend noch ein bisschen näher darauf eingehen. In 1. Korinther 14 betont er das. Das prophetische Reden ist Zeichen der Gegenwart Gottes. Dass Gemeinde prophetisch redet, ist Zeichen der Gegenwart Gottes. Er braucht ein interessantes Bild, wenn ihr zusammenkommt. Und jeder von euch hat etwas. Das heißt, ich will jeden brauchen. Und da kommt einer, der Jesus noch nicht kennt, ein Ungläubiger. Und ihr redet in sein Leben hinein. Ihr sprecht Dinge aus und er wird zu Boden fallen, bußet und sagt, der lebendige Gott ist mitten unter euch. Denn das sind Dinge, die könnt ihr gar nicht wissen. Die hat euch Gott gezeigt. Und darum mache ich Mut, in den Hauszellen, in den Gottesdiensten offen zu sein für prophetische Äußerungen. Denn was für mich vielleicht im Moment keinen Sinn macht, was ich nicht einordnen kann, das ist vielleicht das Leben verändernde Wort für einen Menschen, der da sitzt, den ich vielleicht nicht mal persönlich kenne. Und weißt du, ich muss, wenn ich prophetisch diene, nicht immer wissen, was genau geschieht und für wen es ist. Ich muss nur einfach das Werkzeug sein, wenn ich einen Impuls von Gott habe. Alles andere macht er. Aber er geht davon aus, es ist Zeichen der Gegenwart Gottes. Und dann weiß er eines, und das ist mir so wichtig, dass wir das verstehen, Prophetie ist Geschenk Gottes. Ist Geschenk Gottes. Das heißt, wir können sie nicht produzieren. Wir können sie nicht produzieren. Ich kann nicht einen Knopf drücken und dann läuft es prophetisch. Das kann keiner von uns. Wir können das nicht produzieren. Es ist Wirken Gottes, es ist Geschenk Gottes. Ich kann diese Gabe empfangen. Ich kann offen sein. Ich kann mein Herz öffnen. Ich kann sagen, Herr, was an mir liegt, ich will offen sein. Ich bemühe mich, ich strebe danach. Ich erwarte es, Herr. Aber ich kann es nicht produzieren und ich kann es nicht einfordern. Es ist Gottes Souveränität. Ich möchte heute Abend mit euch einen Überblick machen, Prophetie im Alten Testament, Prophetie im Neuen Testament. Es geht mir mehr darum, heute Abend ein bisschen ein Fundament zu legen, damit wir verstehen, um was es dem Herrn hier genau geht. Prophetie im Alten Testament. Wir vergessen in unserer heutigen Zeit einen ganz gewichtigen Teil von Prophetie. Wir haben das reduziert auf den Moment, wo irgendein Prophet, irgendeine Prophetin kommt und ein persönliches Wort in mein Leben hineinspricht. Das ist fast das Einzige, was wir heute noch kennen an Prophetie. Und wir vergessen, dass die Bibel, ein großer Teil der Bibel prophetisches Wort ist. Wir vergessen, dass 17 von den 39 Büchern des Alten Testamentes prophetischen Inhalt haben, prophetische Bücher sind. Wir vergessen, dass ganze Kapitel der Evangelien prophetisch sind, Abschnitte in den Briefen prophetisch sind, ein ganzes Buch, die Offenbarung, prophetisch ist. Wir vergessen diesen Moment, dass das Wort schon an und für sich prophetisch ist. Und was ist es denn anderes, wenn ich die Bibel lese, wenn du die Bibel liest und Gott in dein Leben, in mein Leben hineinspricht als eine prophetische Äußerung Gottes. Er spricht zu mir. 2. Petrus 1, Vers 19. Lass uns diese Stelle mal lesen miteinander. Darüber hinaus, sagt Petrus, haben wir die Botschaft der Propheten. Eigentlich steht hier im Griechischen das Wort der Propheten. Das durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an diese Botschaft zu halten. Jetzt schau mal, was er sagt, das ist ganz wichtig. Unterstreich das in deiner Bibel, wenn du in deine Bibel hineinschreibst, wenn du ein iPad hast, bitte male da nichts drauf. Ich bin da nicht schuld, wenn du es nicht mehr wegbringst, okay? Denn diese prophetische Botschaft ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Also diese Botschaft der Propheten bringt Licht in eine dunkle Situation. Wichtig, dass wir das verstehen, ich komme später noch einmal darauf zurück. Es bringt Licht in eine dunkle Situation. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht, der Tag des Herrn, wenn er zurückkommt und das Licht des Morgensterns es in euren Herzen hell werden lässt. Petrus hat hier wesentlich aufgezeigt, bis der Herr kommt, halten wir fest am prophetischen Wort. Und es sind schon diese Worte, die wir hier haben, die uns prophetisch dienen. Was ich damit sagen möchte, ist ganz einfach. Jede geistgewirkte Verkündigung ist prophetische Verkündigung. Das vergessen wir oft. Am letzten Sonntag ein Erlebnis gemacht. Wir haben 3 Gottesdienste gehabt am letzten Sonntag, 2 Morgengottesdienste und eine Meet God Celebration, wo wir mehr so ein bisschen Lobpreis und Wirken des Geistes haben. Und beide Male während der Verkündigung hat Gott mir etwas aufs Herz gelegt, das zwar sehr gut zur Predigt passte, aber nicht auf meinem Konzept stand. Und ich höre dann am Mittwoch in unserer Sitzung von den Hauszellen diese Meldung zurück, da waren Menschen, die haben gesagt, am Morgen ist mir das wie ein Hammer von Gott in mein Herz hineingefahren. Diese eine Wahrheit, die ich nicht auf meinen Notizen hatte, die ich einfach betont habe. Und dasselbe ist am Abend passiert. Jede Verkündigung ist prophetische Verkündigung, wenn wir es annehmen, wenn wir offen sind dafür. Wieso um alles in der Welt glauben wir nur, dass prophetisch etwas geschieht, wenn ein Prophet hier oben steht? Gott will prophetisch dienen durch seine Gemeinde, durch die Verkündigung, durch deinen Hauszellenleiter, durch deine Frau, durch deinen Mann, durch deinen Freund, durch deine Freundin. Er will prophetisch dienen. Fangen wir an, das einfach zu erwarten. Ich möchte, dass wir 2 Formen der Prophetie kennen, mache das ganz kurz. Es gibt eine primäre Prophetie oder kanonbildende Prophetie. Was bedeutet das? Das ist die Prophetie, die wir im Wort Gottes finden. Und diese primäre Prophetie ist abgeschlossen. Es ist das unfehlbare Wort Gottes, das hier drin weitergegeben ist. Dieser Prozess ist abgeschlossen. Wir haben die Bibel, Altes Testament, Neues Testament. Also diese primäre Prophetie, die ist abgeschlossen. Was wir aber auch kennen, ist eben die sekundäre Prophetie, die Prophetie, wie wir sie heute erleben, wo Gott in eine Situation hineinspricht, Menschen anspricht, etwas von seinem Wort lebendig macht in eine Situation hinein. Wenn wir hier aber diesen Unterschied verstehen zwischen primärer Prophetie und sekundärer Prophetie, haben wir eine ganz wichtige Handhabung schon verstanden, nämlich, dass die sekundäre Prophetie, also jede Prophetie, die heute kommt, egal von wem, egal in welcher Form, egal in welchem Zusammenhang, immer gemessen wird am Wort Gottes. Immer gemessen wird am Wort Gottes. Die sekundäre Prophetie kann nicht über die primäre hinausgehen. Die primäre Prophetie gibt uns einen Rahmen. Diese Dinge, die wir hier in diesem Wort finden, die werden nicht verändert. Und wenn jemand kommt und das Wort Gottes auflösen will mit einer prophetischen Botschaft, dann kannst du sagen, das ist keine Prophetie von Gott, weil Gott sich nie widerspricht. Sekundäre Prophetie, Gemeindeprophetie, von der wir heute sprechen, sie wird immer im Rahmen des Wortes Gottes drin sein. Und wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, dann fällt uns auf, dass es eine Verschiedenheit von Begriffen gibt über den Propheten und auch die verschiedensten Erscheinungsformen von Prophetie. Auch hier, ich gehe relativ schnell durch, weil ich einfach zu wenig Zeit habe. Ich gebe euch mal die Begriffe für die Propheten. Wir lesen vom Seher, der Seher. Alle, die das Alte Testament kennen, die wissen, okay, aha, Samuel, der Seher Samuel, er wird sehr stark hier in diesem Bereich gebraucht. Und dieses Wort Seher, dieses hebräische Wort, hat eigentlich 2 verschiedene Bedeutungen. Der Roe, der Dinge sieht, der Ereignisse sieht, wird sehr stark mit Samuel gebracht. Also, das ist einfach die Situation, wo Gott dann den Vorhang von der unsichtbaren Welt wegnimmt und etwas zeigt. Zum Beispiel, als Saul kam, hat er ihm gesagt, hey, easy Saul, kein Problem, die 3 Esel, mach dir keine Sorgen mehr, die Sache ist geritzt, alles klar. Das hat er gesehen. Es gibt aber ein zweites Wort, das gebraucht wird für den Seher. Und dieses zweite Wort bedeutet dann eben mehr, dass er Bilder sieht und dass er Visionen sieht, dass er sieht, wie sich etwas in eine Richtung entwickelt und diese Bilder müssen ausgelegt werden. Wird im Zusammenhang mit einem Hesekiel gebraucht, wird im Zusammenhang mit einem Jesaja gebraucht, die Dinge gesehen haben, Daniel, die er nicht verstanden hat. Er hat das einfach weitergegeben. Er hat ein bewegendes Bild gesehen. Ich meine, habt ihr mal darüber nachgedacht, der Hesekiel, der diesen Himmelswagen sieht und die Räder drehen in den Reden. Und da kannst du jetzt, weiß ich, was für Auslegungen haben davon. Er wusste selber nicht, was es ist. Wir nennen diese Leute oft die Apokalyptiker, weil vieles, was sie sagen, viele Bilder, die sie sehen, haben zu tun mit der Endzeit. Also der Begriff Seher. Da gibt es den Begriff der Mann Gottes, Ish Elohim, der Mann Gottes, sehr stark für die Propheten. Und diese Propheten, diese Ish Elohim, die prophetisch gedient haben, in ihrem Dienst ist sehr stark die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Heilungen, Zeichen, Wunder. Hier wird Mose zum Beispiel ein Ish Elohim genannt. Das ist der Mose, der diese gewaltigen Dinge erlebt hat, wie das Meer sich geteilt hat. Elia, Elisa. Diese beiden starken Propheten, Ish Elohim, sehr stark diese Heilung und diese Kraftwirkung Gottes. Dann gibt es ein Wort, das ist das, was am meisten gebraucht wird. Und jetzt achte mal gut darauf, der Bote, der Nabi, der Bote. Ein Prophet ist ein Bote, der ist nicht in seinem Namen unterwegs. Der hat einen Ruf und eine Berufung, einem Herrn zu dienen. Und dieser Nabi, der sagt eigentlich das, was er von seinem Herrn hört. Er ist ein Rufender in der Wüste. Wisst ihr, was ich vermisse am prophetischen Dienst heute? Dieses Rufende, dieses Aufrichten der Heiligkeit Gottes in unserer Gesellschaft. Das ist auch prophetisch. Und jeder, der das Alte Testament kannte, also mit anderen Worten, alle Leute, die damals zum Jordan gepilgert sind, zu Johannes, die haben verstanden, das ist ein Prophet Gottes. Denn was hat Jesus über ihn gesagt? Was hat Jesaja vorausgesagt? Ein Rufender in der Wüste. Deinen prophetischen Dienst. Ich möchte festhalten, Propheten reden nicht aus sich selber. Propheten haben einen Ruf von einem Herrn gehört und sie reden, was er ihnen sagt. Und darum ist diese enge Verbindung zwischen dem Rufenden und dem Berufenen. Das gehört zusammen. Das Wesentlichste, was du mitnehmen kannst, wenn du prophetisch dienen willst, halte deine Beziehung mit dem Herrn lebendig. Er ist der, der ruft. Und je besser ich ihn kenne, je besser ich seine Stimme kenne, desto besser bin ich vorbereitet, prophetisch zu dienen. Lass mich kurz etwas sagen über die Erscheinungsformen der Prophetie. Hier vermischt sich Altes, Neues Testament. Einiges davon kommt im Neuen Testament auch sehr stark vor. Wir haben die Erscheinungsform der inspirierten Rede. So dieser Moment, wo du einen Impuls bekommst, haben wir heute Abend schon gehört, ich hab den Eindruck, dass der Herr. Und dann kommt, was der Eindruck ist. Also Gott hat etwas inspiriert. Gott hat etwas gesagt. Und da kommt jemand und sagt, ich empfinde das und möchte das so weitergeben. Ich rede aus dieser Inspiration. Das kann ein Wort sein. Das kann eine Erklärung von etwas sein. Das kann ein Bild sein. Diese inspirierte Rede kennen wir in unseren Gemeinden relativ gut. Aber diese inspirierte Rede, die kann manchmal auch uninspiriert sein. Also ich glaube, ich habe schon auf jedem Kontinent, auf dem ich war, dieses Bild gehört von diesem Schiff, das in die See sticht und der Heilige Geist dann die Segel dieses Schiffes aufblähen wird und es ganz sicher zum Ziel kommt. Und dann denke ich mir manchmal, okay, ist Gott ein Schiffsbauer oder wie sieht die Sache aus? Also hier können wir auch in eine Sache hineinkommen, wo wir wirklich gut aufpassen müssen. Ist es inspiriert von Gott oder ist es wirklich mein Gedanke? Die Bibel spricht von Visionen, von Nachtgesichten. Das ist nicht ein Traum. Wenn die Bibel sagt Nachtgesicht, meint sie nicht einen Traum. Es ist ein ähnliches Vorgehen wie bei einem Traum. Du hast das Gefühl, du träumst, du siehst etwas. Es ist oft ein Bild, eine Vision, die sich auf ein Ziel zubewegt. Und das ist ganz, ganz kraftvoll. Wisst ihr, ich habe mir überlegt, ja, Herr, du könntest dir einfach erklären, was du willst. Also ich bin ein absoluter Lesetyp. Ich sage meinen Leuten immer, wenn ihr etwas von mir wollt, schreibt es mir auf. Weil ich bin ein ganz Lieber, ich sage, ich werde das machen, ich mache das gerne für dich, aber ich drehe mich um und habe es vergessen. Du musst es mir schreiben. Ich lese sehr schnell, ich bin ein Wort. Das Wort reicht mir, wenn mir jemand ein Wort sagt, okay, gebongt. Warum macht es Gott mit Bildern? Bilder haben eine Langzeitwirkung. Bilder haben eine Langzeitwirkung. Wenn du ein Bild vor Augen gemalt bekommst, das setzt sich irgendwie. Das Wort, das inspirierte Wort, und wenn es noch so treffsicher ist, wenn es nicht dich persönlich betroffen hat, vergisst du das sehr schnell. Bin jetzt fast ein bisschen in der Versuchung zu fragen, was am letzten Sonntag hier gepredigt wurde. Oh, ja, ich hoffe, dass du es weißt. Okay, wir haben schon so viel anderes gehört seit dem letzten Sonntag. Aber ein Bild hat so eine Langzeitwirkung. Und hier sieht man dann oft, hier kann man ein Bild sehen. Ich habe das schon erlebt, dass ich plötzlich etwas sah. Und habe ich gedacht, ja hallo, sehen die anderen das alle nicht? Und die haben das nicht gesehen. Und ich habe gemerkt, okay, jetzt zeigt mir der Herr etwas. Es ist wirklich wie ein Traum, wie ein Film, der abgeht. So, Vision, Nachtgesicht. Und dann gibt es Träume. Dann gibt es Träume. Und hier möchte ich einen Punkt machen. Leute, Träume haben wir als Gemeinde Jesu einfach dem Feind überlassen. Das Alte Testament, das Neue Testament spricht immer wieder davon, dass geträumt wird. Es ist eine urpfingstliche Sache. Ich nehme an, ihr kennt alle die Pfingstpredigt von Petrus. Die habt ihr alle auswendig gelernt als Pfingstler, oder? Wie er Joel zitiert. Nein, die sind nicht betrunken. Der Geist wurde ausgegossen. Was geschieht dann? Sie werden prophetische Träume sehen, ist ein Teil davon. Und heute sind es fast nur noch die Esoteriker und die New Ager, die von Träumen sprechen und die Traumbücher verkaufen und Träumen und Symbole und so weiter. Und wir haben es als Gemeinde Jesu einfach aufgegeben. Ich möchte dich ermutigen. Wir müssen nicht Angst haben von diesen Dingen. Weißt du, was wir verstehen müssen? Der Teufel, der kann nichts erschaffen. Er kann nicht schaffen, er kann nur kopieren. Luther hat gesagt, es ist der Affe Gottes. Er sieht, was Gott macht und er will es nachmachen und verdreht es. Also mit anderen Worten, wenn es eine Kopie gibt, dann muss es irgendwo ein Original geben. Und das Original ist bei Gott. Und ich möchte dich ermutigen, wieder offen zu sein, wieder zu beten. Herr, zeig es mir in einem Traum. Ich träume relativ wenig. Meine Frau hat eine Zeit lang sehr stark immer wieder geträumt. Die Dinge, die schwierig sind, das geschieht oft in Symbolen. Und es ist uns aufgefallen über eine Zeit, und die Träume dann aufgeschrieben, dass der Herr in den Träumen Symbole braucht, die auch in der Bibel bekannt sind. Und oft wurde dann klar, wenn man darüber nachgedacht hat, aha, in diese Richtung geht der Herr. Und das, was interessant ist, dass der Herr in Träumen zu Ungläubigen spricht. Zu Muslimen ganz stark, habt ihr sicher alle schon gehört. Aber auch in der Bibel, ich meine, Pharao, der hat da diesen Traum, der wusste nicht, was er mit diesen Kühen anfangen soll. Und dieser Traum wurde ihm dann ausgelegt. Das ist eine starke Sache. Es gibt die auditive Form, also wenn du wirklich hörst, dass Gott spricht, du hörst seine Stimme, du bist der Einzige, der es hört. Heute fast schwierig, wenn man sagt, ich höre Stimmen. Das wird sofort irgendwie ausgelegt. Aber Gott kann so stark sprechen, dass du es hörst. Und das ist so ermutigend, wenn du weißt, jetzt hat Gott geredet und ich habe es mit Ohren gehört, nicht einfach innerlicher Impuls. Ich habe es gehört. Starke Ermutigung. Dann die Sprachen mit Auslegung. Kennen wir als Pfingstler, oder? Oh, wo darf man das in einem Gottesdienst machen, wenn die Ungläubigen kommen? Unbedingt. 1. Korinther 14, 21 und 22 lesen, dort steht doch schwarz auf weiß, die Zungen sind ein Zeichen für die Ungläubigen. Jawohl, das darfst du. Einmal hatten wir so in der Hauszelle besucht, da waren drei Leute, die nichts vom Glauben wussten. Und an diesem Abend, ich weiß nicht, was los war, unser Lobpreisleiter in der Hauszelle, der ist abgegangen. Wir sagen manchmal bei uns ab wie ein Zapfli. Aber wirklich, und alle entzogen, ja, haben die anderen Herren angebetet, und es war so genial. Und dann kommt noch eine Zungenrede mit Auslegung. Und die standen da. Und dann habe ich gedacht, okay, das wird interessant. Und irgendwann dann, nach der Hauszelle haben sie herausgefunden, dass ich der Gemeindeleiter bin. Und dann kommen sie und sagen, sie, das war jetzt aber hochinteressant. Was ist da genau passiert? Also, der hat da eine Sprache gesprochen, der andere hat die. Was ist da? Die haben nichts gesagt. Oh, das ist so daneben. Die waren begeistert von dem, was da geschieht. Das ist ein Zeichen für die Jungen. Hier dürfen wir wieder mutig werden. Und ich weiß. Nicht, dann bist du im Gottesdienst und dann kommt diese Zungenbotschaft. Und jetzt sagst du und musst du sagen, als Gemeindeleiter, als Gottesdienstleiter, Leute, wir warten auf die Auslegung. Und Minuten werden zur Ewigkeit. Werden zur Ewigkeit. Alles, was ich erlebt habe, auch in kleinen Gemeinden, 50, 60 Leute, ich habe immer gesagt, Herr, gib mir die Auslegung, wenn du sie niemandem anderen gibst, gib sie mir. Und ich habe sie meistens bekommen, habe sie aber dann nicht weitergesagt, weil ich gewartet habe, bis zu 5 Minuten. Und dann kommt einer. Ja, ich weiß nicht und so. Und gibt dann die Auslegung und ich habe eigentlich gesagt, ja, okay, inhaltlich genau das, was ich vom Herrn gesehen habe, ich hätte es anders gesagt, aber ich bin nicht er. Aber inhaltlich genau dasselbe. Und wisst ihr, was jedes Mal geschehen ist? Jedes Mal nach dem Gottesdienst kommen 2, 3 andere sagen, ja, ich habe mich einfach nicht getraut. Ich habe auch die Auslegung gehabt und eigentlich inhaltlich genau dasselbe. Ich hätte es mit meinen Worten gesagt. Inhaltlich, ich möchte Mut machen. Ich möchte Mut machen. Es ist eine Form der Prophetie. Nicht besser und nicht schlechter als die anderen. Sie braucht einfach die Auslegung. Das ist diese Glaubenssache, die dann mit hineinkommt. Und dann gibt es noch etwas, was wir ja alle lieben. Prophetische Zeichenhandlungen. Und hier merke ich ja immer, wie kreativ die Gemeinde Jesu ist. Was da den Leuten alles noch in den Sinn kommt. Ich möchte Folgendes sagen, sehr oft im Alten Testament, nur einmal im Neuen Testament. Damit sage ich nicht, dass es keine Zeichenhandlungen mehr gibt. Aber ich würde hier einfach tendieren auf eine Balance, auf eine Ausgewogenheit. Wisst ihr, können sich einige noch erinnern an Pensacola? Schon lange her, ja. Mir ist etwas aufgefallen, da gingen ja viele Leute nach Pensacola. Ich war auch da, war hochinteressant. Und da gab es einen Mann, Michael Brown. Ziemlich ein großer Mann mit riesen Armen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist wie eine Windmühle. Und wenn dann gebetet worden ist, am Ende des Gottes, kam Michael Brown und er hat seine Windmühlenarme gefegt. Fire, 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 fire. Und dann bum, bum, ging's da ab. Und okay, dann kam ich zurück und habe all die Pensacola-Leute, jeder zweite war ein kleiner Michael Brown. Da ging es in den SPM-Gemeinden los. Fire, fire, fire. Die hatten nur nicht so lange Arme und es hat auch nicht so funktioniert. Ich würde das Feuer mal bei ihm lassen, so, okay? Bei ihm hat das funktioniert, Gott hat ihn so gebraucht. Wir müssen aufpassen, dass wir dann nicht kopieren. Eine Zeit lang haben alle gebrüllt wie die Löwen. Ja, ich würde den ersten Löwen mal lassen, wo er war. Vielleicht war das prophetisch genau richtig in diesem Moment. Das kann Gott machen. Die Gefahr ist, dass wir gern Dinge dann nachmachen wollen, weil wir denken, da ist irgendwo in der Methode die Salbung. Die ist nicht in der Methode. Gott salbt keine Methoden, er salbt Menschen. Okay? Lass uns das nicht kopieren. Ich komme noch schnell zum Neuen Testament. Prophetie im Neuen Bund ist immer sekundäre Prophetie. Ich sage das bewusst noch einmal. Es ist immer sekundäre Prophetie. Und es gibt einen gewaltigen Unterschied im prophetischen Dienst zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Dem Pfingsten verändert alles. Pfingsten verändert für uns alles. Im Alten Bund gab es 3 Dienste, 3 Ämter, die gesalbt waren mit dem Heiligen Geist. Der König, der Priester, der Prophet. Diese beiden Ämter waren gesalbt mit dem Heiligen Geist. Und als Folge davon, weil der Heilige Geist nicht in jedem gewohnt hat, gingen die Menschen zu den Propheten. Seher, was siehst du? Hast du ein Wort für mich? Du hast den Heiligen Geist. Und von diesen Propheten kam dann Führung, ganz klare Führung in das Leben der Menschen hinein. Die Gläubigen im Neuen Bund, das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir das jetzt verstehen. Die Gläubigen im Neuen Bund leben in einer anderen Dimension. Lies nur mal den Hebräerbrief. Das Schlüsselwort dieses Briefes ist besser. Wir haben einen besseren Bund. Wir haben einen besseren Zugang zum Herrn. Der Herr hat einen neuen, lebendigen Weg geöffnet, wo im alten Bund das Allerheiligste abgetrennt war. Niemand herein durfte, außer der ausgeloste Priester einmal im Jahr, sagt der Hebräerbrief, wir haben Zugang und dürfen freimütig zu diesem Thron der Gnade kommen. Jederzeit, in jedem Moment. Da ist etwas geschehen vom Herrn, das eine ganz neue Dimension geöffnet hat. Und das Gewaltigste daran ist, dass die Gläubigen im neuen Bund erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Sie sind gesalbt mit dem Heiligen Geist. Darum spricht die Bibel immer wieder davon, ihr seid ein Reich von Königen und von Priestern. Bringt dieses Bild immer wieder. Ihr seid gesalbt. Der Heilige Geist wohnt in euch. Ich gebe euch eine ganz wichtige Bibelstelle, Römer 8, 14. Schlag sie auf, wenn du deine Bibel da hast. Wenn du sie nicht da hast, schau mal bei deinem Nachbarn rein. Lies es. Römer 8, 14. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Die Söhne und die Töchter Gottes werden geführt und geleitet, nicht vom Propheten, sondern vom Heiligen Geist. Das ist der ganz, ganz große Unterschied. Wir rennen so oft und so schnell zu einem Propheten, weil wir von ihm die Führung für unser Leben wollen. Das nimmt uns völlig aus der Verantwortung. Denn wenn es nicht funktioniert, der Prophet hat es ja gesagt. Wir haben aber eine Verantwortung im neuen Bund, auf die Knie zu gehen und zu hören von Gott, wie ich mein Leben leben soll, was ich für Entscheidungen treffen soll, die Führung des Geistes zu nehmen und darin zu leben. Ich möchte es mal so versuchen zu definieren. Der Prophet im Alten Testament war ein Voraussager. Er hat vorausgesagt. Er hat Führung in Leben hineingesprochen. Er hat dem König gesagt, jawohl, geh in den Krieg, geh nicht in den Krieg, mach so. Ein Voraussager. Der Prophet im Neuen Bund ist vielmehr ein Hervorsager. Ein Hervorsager. Was meine ich damit? Er bringt Offenbarung. Er bringt verborgene Dinge ans Licht. Er sieht Dinge, die nicht erkennbar sind mit natürlichen Augen. Und er spricht diese Dinge aus. Denk noch einmal ganz schnell an 2. Petrus 1, Vers 19. Ein Licht an einem dunklen Ort. Die Prophetie will Licht bringen. Sie will Dinge ans Licht bringen. Es gibt auch im neuen Bund Prophetie, die über zukünftige Dinge spricht. Es fällt mir aber auf, dass diese Prophetie auf einer generell abstrakten Ebene kommt. Das heißt, sie wird für alle ausgesprochen. Wenn Jesus sagt, es werden Kriegsgerüchte kommen, es werden Erdbeben kommen, dann sagt er nicht, Gott, das ist dann für dich, gell? Hast du das gut gehört? Oder Lukas, gell? Es ist, pass auf, dass wir kommen. Er sagt auch nicht, baut euch alle einen Bunker. Er sagt einfach generell abstrakt, dass wir kommen. Was ich damit mache, ist dann meine Sache. Aber sie kommt nicht mehr individuell konkret, jawohl, König, geh in den Krieg. Weil hier kommt jetzt der Heilige Geist und er sagt dir, geh in den Krieg, mach das, komm dahin, mach das. Jetzt kommt Führung durch den Heiligen Geist. Und der Prophet kommt viel mehr in eine Rolle des Bestätigens hinein. Und er bestätigt, was der Herr gezeigt hat. Ich möchte euch an zwei wichtigen Beschreibungen das aufzeigen. Apostelgeschichte 11, zwei letzten Dinge, die wir uns anschauen heute Abend. Apostelgeschichte 11, Vers 27. Während dieser Zeit kamen einige Propheten aus Jerusalem nach Antiochia. Was heißt das? Die waren aus der Gemeinde in Jerusalem, die waren bekannt, das waren gesetzte, anerkannte Propheten. Die waren in einer Gemeinde zu Hause. Ich werde das morgen Abend noch einmal ein bisschen herausholen. Man wusste, wer das war. Das waren nicht irgendwelche Leute, die angerufen haben, hey, ich habe einen prophetischen Dienst, darf ich mal kommen in deine Gemeinde? Ja, wer bist du, woher kommst du? Man wusste, wer die waren. Darum hat man ihnen auch Plattform gegeben. Einer von ihnen, ein Mann namens Agabus, wurde vom Geist Gottes dazu gedrängt, vor die Gemeinde zu treten und anzukündigen, dass eine schwere Hungersnot über die ganze Welt hereinbrechen werde. Was während der Regierungszeit von Kaiser Claudius dann auch tatsächlich geschah. Lukas, weil er aus dem Rückblick schreibt, kann sagen, das ist dann wirklich auch geschehen. Nun, diese Propheten waren bekannt. Und diese Prophetie, die jetzt gekommen ist, in diese Gemeinde hinein, die war generell abstrakt, es wird eine Hungersnot kommen. Duck. Das hat er gesagt. Mehr hat er eigentlich nicht gesagt. Und dann kommt Vers 29. Und bitte schau mal, das ist nicht Prophetie. Das gehört nicht mehr zur Prophetie. Da beschlossen die Jünger, den Geschwistern in Judäa eine Geldspende zukommen zu lassen. Jeder sollte entsprechend seinen Möglichkeiten zu ihrer Unterstützung beitragen. Das hat nicht der Prophet gesagt. Agabus hat nicht gesagt, es kommt eine Hungersnot und Jungs, Portemonnaie hervor, jetzt legen wir was zusammen für die Armen, die dann unter die Hungersnot kommen. Das hat der Prophet nicht gesagt. Er hat keine Anweisungen gegeben, nur gesagt, das wird kommen, ich sehe das. Und die Leute, die das gehört haben, die sagen, okay, Agabus, anerkannter Prophet, was der sagt, nehmen wir ernst. Was der sagt, das ist nicht einfach irgendwie eine schöne Geschichte, da er weiß, wie man von Gott hört, wir nehmen das ernst, wir legen etwas zusammen. Generell abstrakte Ebene. Apostelgeschichte 21, Vers 11. Kommt derselbe Agabus wieder zum Zug. Er stellte sich in unsere Mitte, nahm den Gürtel des Paulus, fesselte sich damit die Füße und die Hände und erklärte, der Heilige Geist sagt Folgendes. Genauso wird es dem Mann ergehen, dem dieser Gürtel gehört. Er wird von den Juden in Jerusalem gefesselt, an die Menschen fremder Völker ausgeliefert. Als wir das hörten, baten sowohl wir Mitreisenden als auch die einheimischen Geschwister, Paulus inständig, nicht nach Jerusalem zu gehen. Doch Paulus entgegnete, warum weint ihr? Weshalb macht ihr es mir so schwer? Für Jesus, den Herrn, bin ich nicht nur bereit, mich in Jerusalem gefangen nehmen zu lassen, für ihn bin ich auch bereit zu sterben. So, und jetzt höre ich schon, wie es rattert bei einigen. Ja, aber das war jetzt doch eine klare Führung. Der, dem dieser Gürtel gehört, der wird genauso gebunden werden in Jerusalem. Stimmt nicht, was du sagst hier vorne. Okay? Bist du einig mit mir, dass Apostelgeschichte 20 vor Apostelgeschichte 21 ist? Sind wir uns einig? Ein bisschen Mathematik. Lass uns mal schnell zu Apostelgeschichte 20 gehen. Also bevor Agabus jetzt seine Geschichte mit dem Gürtel macht, ist Paulus hier in Apostelgeschichte 20 zusammen mit den Ältesten der Gemeinde in Ephesus. Er trifft sie in Milet, er weiß, ich sehe sie zum letzten Mal. Und es ist seine Abschiedsrede an diesen Ältesten. Schau mal Vers 22, Apostelgeschichte 20, 22. Jetzt gehe ich nach Jerusalem, von Gottes Geist dazu gedrängt und an seine Weisung gebunden. Was dort im Einzelnen mit mir geschehen wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur, und jetzt schau mal, was kommt, dass der Heilige Geist mich in jeder Stadt, durch die ich komme, ausdrücklich darauf hinweist, dass Gefangenschaft und Leiden auf mich warten. Als Agabus die Geschichte mit dem Gürtel gemacht hat, hat Paulus gesagt, Agabus, du bestätigst, was der Geist Gottes mir schon lange gezeigt hat. Darum konnte er auch so souverän damit umgehen. Der Geist Gottes führt uns. Er leitet uns. Und er möchte, dass wir verstehen, dass wir nicht eine Abhängigkeit entwickeln von Propheten, sondern von ihm, vom Heiligen Geist. Er ist es, der uns führt und leitet. Und ich weiß, es ist einfacher, und es nimmt uns aus der Verantwortung, wenn wir es dann den Propheten zuschieben können, wenn er es gesagt hat. Aber wir sind, wie Stefan das gelesen hat, Freunde. Wir sind Brüder und Schwestern. Jesus ist unser älterer Bruder. Und er gibt uns hier eine Verantwortung, unser Leben in einer Klarheit zu leben. Ja, es ist eine Glaubensherausforderung. Es ist manchmal eine Zeitherausforderung, auf den Knien zu bleiben, bis der Heilige Geist spricht. Aber Gott achtet uns als seine Söhne und Töchter so sehr, dass er sagt, ich muss nicht einen Dritten nehmen, der in dein Leben hineinspricht. Ich werde direkt durch meinen Geist zu dir sprechen, weil du mir wichtig bist. Ich möchte euch hier ganz bewusst ermutigen, diese Beziehung mit dem Heiligen Geist aufzubauen, ganz bewusst wieder neu zu öffnen, das Herz zu öffnen für diesen Heiligen Geist, wieder neu zu sagen, Herr, wir wollen von dir geführt sein, weil wir sind deine Söhne und deine Töchter. Es ist das, was du uns schenkst. Und aus diesem Fundament auch hinein zu wachsen in den prophetischen Dienst, der dann anderen zuspricht und ermutigt und aufbaut und tröstet und bestätigt. Der Schwerpunkt des prophetischen Dienstes im Neuen Testament, er bringt diese verborgenen Dinge ans Licht. Er kann Dinge aufzeigen. Die Prophetie und der Umgang mit Prophetie ist eine Sache des Herzens. Ich möchte mit einer kurzen Geschichte abschließen, die wir erlebt haben, die mir so eindrücklich vor Augen geführt hat, wie stark diese Prophetie ist. Wir waren in einem Befreiungsdienst mit einer jungen Person, die gebunden war von einem dämonischen Geist. Und es ist eigentlich ja keine ganz große Sache, wenn wir in der Autorität Jesu Christi kommen, dann fahren diese Dämonen aus. So haben wir das in der Regel erlebt. Weil dieser Dämon wollte nicht ausfahren. Der wollte einfach nicht gehen. Wir haben gebetet und gebetet und gekämpft und irgendwann so nach 2 Stunden haben wir gesagt, Herr, wir wissen nicht mehr weiter. Hilf uns. Hilf uns. Und in dem Moment, wo wir beten, sehe ich ein Nachtgesicht. Ich habe diesen Film gesehen, wie auf einer Leinwand. Und ich habe angefangen, einfach diesen Film, den ich sehe, zu beschreiben. Ich sage, ich sehe einen Mann, der ist so und so angezogen, der sieht so und so aus und ist irgendwie ein Bauernhof. Und diese junge Dame sagt, das ist mein Großvater. Und ich habe gesehen, wie dieser Großvater ein kleines Mädchen nimmt und mit diesem kleinen Mädchen in die Scheune geht. Und ich wusste in diesem Moment, was geschehen ist. Ich habe mich umgedreht, ich habe gesagt, im Namen Jesu, ich weiß, wo du reingekommen bist, deine Zeit ist abgelaufen, du lässt diese Frau los, im Namen Jesu, jetzt. Und sie war frei. Sie war frei. Ich habe ihr nie gesagt, was in dieser Scheune geschehen ist. Das hat sie vergessen. Ich muss in der Prophetie nicht alles sagen, was ich sehe. Ich will nicht niederreißen, ich will aufbauen. Die Prophetie bringt Verborgenes ans Licht. Und wenn das, was verborgen ist in unseren Herzen, was wir wissen, was wir nicht wissen, ans Licht kommt, dann werden wir freigesetzt. Das ist das Ziel Gottes. Das ist der Gedanke Gottes. Öffne dein Herz für den Heiligen Geist. Öffne dein Herz für das Prophetische. Öffne dein Herz. Öffne dein Herz, diesem Herrn zu dienen. Paulus, er sagt dann, zu diesen Leuten, die nicht wollten, dass er nach Jerusalem geht. Leute, es ist doch eigentlich völlig egal, was mit mir geschieht. Mein Leben ist gar nicht wichtig. Wisst ihr, was wichtig ist? Dass das Evangelium gepredigt ist. Das ist wichtig. Und wenn ich nach Rom gehe, um das Evangelium zu predigen und da sterbe, dann habe ich Ziel erreicht. Alles andere ist unwichtig. Haben wir diese Haltung? Für unser Land? Für unseren Kanton? Für unsere Nachbarn? Herr, das Evangelium soll gepredigt werden, auch mit prophetischen Eindrücken, auch mit dem Wirken des Geistes. Darf ich euch einladen, dass wir aufstehen einen Moment? Die Lobpreiser, kommt ihr bitte nochmal nach vorne. Lasst uns einen kurzen Moment in die Gegenwart Gottes gehen.